Der Klaus hat ja schon einiges gesagt über das Römische Reich. Da bin ich auch ganz dankbar, weil, wie ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, das auszusprechen, Römisches Reich, ist für meinen Dialekt immer ziemlich schwer. Einfach zu viele SCHs und CHs drin, deswegen werde ich versuchen, es nicht so oft zu sagen. Aber auf jeden Fall geht es darum heute, unterwegs im Römischen Reich. Genau. Und auch um Paulus. Und das ist der dritte Teil von dieser Reihe. Und wie Klaus es vor zwei Wochen schon gesagt hat, begann der ganze Glaube von Jesus Christus im Römischen Reich. Da ist Paulus rumgereist und hat dabei eben auch eine sehr große Rolle gespielt, dass wir die Situation haben, die wir heute haben, eben dass das Christentum hier in Europa ist. Weil das hat er mit Petrus auch hierher gebracht, einen anderen Apostel von Jesus. Und beim letzten Mal ging es darum, wie Saulus zu Paulus wurde, praktisch von einem Verfolger der Christen zu einem wurde, der Christus verkündet hat und begonnen hat, einfach den Menschen im Römischen Reich von Jesus zu erzählen. Und er ist in Kleinasien, der heutigen Türkei, und in Griechenland herumgereist und hat von Jesus erzählt. Und am Ende ist er sogar bis Rom gekommen. Da geht es nächste Woche geht's noch ein bisschen weiter, also seid gespannt, da erleidet er auch einige Unfälle sozusagen, da wird Klaus noch was dazu erzählen, also kommt in zwei Wochen wieder. Und heute geht es aber darum, wie Paulus in Athen, der heutigen Hauptstadt von Griechenland, war und über das, was er dort erlebt hat. Da wollen wir heute ein bisschen näher drauf eingehen, was dort passiert ist und was er dort erlebt hat. Und die Situation, ich will euch ein bisschen einen Abriss geben darüber, wie es in Griechenland oder besser gesagt in Athen der damaligen Zeit aussah. Damals war es so, dass die Athener oder auch die Griechen besonders, aber die Athener besonders, viele Götter angebetet haben. Es waren immer sehr viele verschiedene. Es gab die bekannten griechischen Götter, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle, Zeus, Hera, Ares und so weiter. Mehr sind mir jetzt auch spontan damals nicht eingefallen, aber das war der Olymp, habt ihr auch schon mal gehört, und zwar das der Götterhimmel. Das hat eine sehr große Rolle gespielt für die Athener und zu jedem dieser Götter gab es einen eigenen Tempel und eine eigene Statue, wenn nicht sogar noch mehr. Also von Zeus gab es unzählige dafür. Man kann also echt sagen, dass die Athener ein sehr religiöses Volk waren. Also die waren sehr aktiv, was die Religion angeht. Und sie hatten sogar eines gemacht, was ich immer noch sehr, wie ich es das erste Mal gelesen habe, immer sehr witzig finde. Sie haben eine Statue aufgestellt für den unbekannten Gott. Sie wussten nicht, wer das ist, aber sie wollten einfach sicher gehen, dass kein einziger Gott vergessen wird und dass sie auch wirklich jeden Gott anbeten und ehren, den es so auf der Welt geben könnte. Deswegen haben sie eine Statue aufgestellt und haben das genannt, den unbekannten Gott. Da werde ich später nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber das fand ich immer sehr faszinierend, dass die Athener so religiös waren, dass sie sogar einen Gott angebetet haben, über den sie nichts wussten. Aber darüber hinaus gab es noch eine zweite Seite in Athen. Und zwar, Athen war voll mit verschiedenen Philosophen. Das hat ja der Klaus schon erzählt. Und zwar Aristoteles, Sokrates und Platon. Das sind nur einige, die bekanntesten, die wir auch heute noch kennen. Und die haben nicht alle unbedingt zur Zeit von Paulus gelebt, aber sie haben das Denken und die Lebensweise, die Gedankenwelt der Athener sehr bestimmt. Und für die Athener gab es nicht die eine Wahrheit. Es gab sehr viele Wahrheiten, die nebeneinander existiert haben, aber es gab nicht die eine Wahrheit, sondern eben verschiedene. Und wo die Athener sehr aktiv drin waren, dass die verschiedenen Redner in einer Art Wettbewerb miteinander standen. Die haben immer gegeneinander gekämpft, so Redestreits ausgetragen. Wer hat die besten Argumente? Wer die besten Antworten, die witzigsten Geschichten und eben auch die meisten Zuhörer. Darum ging es hauptsächlich. Nicht unbedingt um den Inhalt, sondern eher um die Art und Weise, wie gesprochen wird und was die Leute so rüberbringen. Und da gibt es ja auch gewisse Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Wir nennen uns zwar das christliche Abendland, aber viele unserer Gesetze basieren ja auch auf der Bibel oder auf den christlichen Werten und Wertvorstellungen, die aus der Bibel wir haben. Aber die Menschen glauben nicht mehr daran. Also sie wissen oder sie denken, dass sie sehr viel vom Christentum noch wissen. Sie denken, sie haben eine Ahnung, worum es in der Bibel geht. Sie denken, sie wissen genau, was Jesus wollte und was Jesus getan hat. Aber im Herzen weiß ich nicht, ob sie es wirklich verstanden haben. Ich sage einfach mal nein. Also es ist sehr viel Kopfwissen. Und sie diskutieren auch immer darüber, die Menschen hier in Deutschland, was die Wahrheit eigentlich ist. Lehnen aber auch ab, was unbequem ist. Also sie akzeptieren eigentlich nur das, was in ihrem Leben, was sie damit einbeziehen können, was sie gut finden, was sie akzeptieren können, aber nicht unbedingt, was vielleicht unbequem ist. So habe ich das immer wieder erlebt. Und haben doch viele Dinge vergessen, worum es im Christentum eigentlich geht. Und wie man so schön sagt, das höre ich immer, so dieses gefährliche Halbwissen, dass man denkt, man weiß alles und entscheidet sich dagegen oder dafür und weiß eigentlich gar nicht genau. Und letzte Woche haben wir ja Ostern gefeiert, darum ging es, dass Jesus zurückkam von den Toten und dass er eben noch lebt und heute noch lebendig und aktiv ist. Das glauben die Christen ja, dass Jesus an Ostern von den Toten zurückgekommen ist und heute noch eine Rolle in unserem Leben spielt. Dass er nicht ein Gott war vor 2000 Jahren und heute jetzt Fini, das war's, sondern dass er heute noch eine Rolle spielt und aktiv ist. Und was ich immer interessant finde, dass viele Magazine oder Zeitschriften das immer wieder zum Anlass nehmen, von Jesus zu berichten. Also an Weihnachten, Ostern kann man sagen, wird Deutschland wieder religiös und den Rest des Jahres vergisst man das so ein bisschen. Und da ist es so, dass ich jetzt einige Coverbilder rausgesucht habe mal. Und zwar, das ist jetzt der vom Spiegel von diesem Jahr, der Rebell Gottes, als Christus Rom herausforderte. Da ging es um die Frage, war Jesus vielleicht kein religiöser Führer, sondern vielleicht ein politischer Aktivist? Das war die Frage, die der Spiegel gestellt hat. Nächste war der Stern. Der hat dann auch, weshalb Jesus sterben musste, die letzten Tage im Leben des Messias. Auch so Machtspiele, Intrigen, Verrat, also so Verschwörungstheorien. Das ist immer sehr beliebt zu dieser Zeit. Dann ist die Auflösung nicht so gut, weil ich da kein schöneres Bild davon gekriegt habe. Da ging es in der Zeit drum, was Christen noch glauben. Und das noch war in Klammern gesetzt. Das heißt, also viele Sachen, die Christen am Anfang geglaubt haben, war für die Zeit nicht mehr so, dass man heute immer noch daran glaubt. Okay. Genau, das war jetzt ein Spiegel von, ich glaube, letztes Jahr oder von den, also aus den Vorjahren. Da haben sie gesucht, einen Mensch namens Jesus. Da haben sie auch wieder versucht, den historischen Christus praktisch zu analysieren und rauszufinden, wer das eigentlich ist. Und was ich auch noch gefunden habe, das war eine Anzeige, die jetzt vor Ostern für einen Gottesdienst Werbung gemacht hat. Die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar, wir gedenken an den Sohn von Jesus ben Josef. Da geht es um Jesus Christus sozusagen, aber Jesus ben Josef heißt einfach Jesus Sohn des Josef. Also Jesus war ja Sohn vom Zimmermann Josef und der Pfarrer, der das gemacht hat, der hatte den Eindruck gehabt, er muss jetzt ein bisschen interessanter machen, dass Leute überhaupt zum Ostergottesdienst kommen. Also das wollte ich eigentlich auch noch zeigen, wie unterschiedlich jetzt auch die Gesellschaft geworden ist. Früher war es normal, in den Ostergottesdienst zu gehen. Heute muss man eine Todesanzeige in der Zeitung schalten. Und das Ergebnis bei dem Gottesdienst war, die haben die Besucherzahl verdoppelt. Also statt 100 Leute kamen an dem Sonntag 200. Aber ich fand es ganz interessant, wie ich das in dem Rahmen gesehen habe. Aber die Magazine zeigen einfach, dass das Thema Jesus immer noch sehr beliebt ist in der heutigen Zeit. Aber was ich auch interessant fand, war, wie wenig die Autoren eigentlich den Zusammenhang aus der Bibel wussten. Die haben immer wieder versucht, etwas Neues über Jesus herauszufinden. Also wie jetzt der Spiegel da versucht hat, ihn wieder mal zum politischen Aktivisten zu machen, der eigentlich eine Revolution gegen Rom geplant hat. Also sie waren immer wieder, also die Journalisten sind oft davon aus oder sind danach aus, etwas Neues zu finden, was Neues zu berichten und was Sensationelles auszugraben. Und da haben sie sehr viel gemein mit den Athenern von damals. Sie wollten auch immer wieder was Neues haben, immer was Neues hören, also immer einen neuen Redner, eine neue Offenbarung, einen neuen Witz, eine neue Sprache und so weiter. Und da ist es immer, da ist auch eine sehr große Parallele. Und eben unbequeme Sachen wollten die Menschen in Athen nicht hören, genauso wenig wie wir sie vielleicht dieses Jahr, also in der heutigen Gesellschaft hören wollen. Und was halt auch war, die Wahrheit blieb manchmal auf der Strecke. Und das war die Situation, in die Paulus damals kam. So sah das aus. Also sie waren philosophisch geprägt, religiös geprägt, hatten aber nicht wirklich eine klare Vorstellung davon, wer oder an was sie glauben. Und sie haben sich nach dem Spruch gehalten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, jeder soll nach seiner eigenen Fasson glücklich werden. Das ist vom Friedrich II., ich glaube vor 200, 300 Jahren hat er das gesagt, dass jeder nach dem Motto, glaub, was du willst, aber stör mich nicht dabei. Also den anderen einfach gehen zu lassen. Und ich habe mich gefragt, wie verträgt sich das, diese Einstellung, die wir ja teilweise auch wir haben, weil wir sind die Kinder unserer Zeit. Also selbst wir Christen, also ich merke es in mir, dass ich manchmal auch so denke, okay, ich glaube das, dann glaub du halt was anderes. Das ist auch einfach zu denken. Aber wie gehe ich mit dieser Herausforderung von Jesus um, dass wir zu den Menschen gehen sollen, um von ihm zu berichten und die Menschen auch herauszufordern, ihm nachzufolgen, an ihn zu glauben. Und da habe ich jetzt noch einen Vers aus Matthäus 28, 19 bis 20 rausgesucht. Das habe ich leider nicht auf der Folie, das lese ich euch vor. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie sieht's da bei euch aus? Sagst du dir, Hauptsache, ich glaube an Jesus und es reicht? Der andere glaubt eben an was anderes, solange er dabei glücklich ist, soll es mir recht sein. Weil die Toleranz ist ja in der heutigen Zeit sehr groß geschrieben. Also wir müssen den anderen stehen lassen, wie er ist, und die Meinung akzeptieren und einfach den anderen so anzunehmen. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Also wenn wir jedes Mal rumlaufen, die anderen verurteilen nur für das, was sie sind oder was sie glauben, wäre das schon sehr anstrengend. Aber wie gehen wir mit dieser Aufforderung Jesu um, rauszugehen, den Menschen von ihm zu erzählen? Und wie passt das in diese heutige Zeit auch rein? Oder stört dich die Herausforderung vielleicht auch, den anderen Menschen von Jesus zu erzählen? Weiß nicht, wie es euch geht, fragt euch das einfach mal. Oder lasst es mal diese Herausforderung an euch ran auch. Das muss ich auch mal wieder machen, wenn ich mir denke, oh, dann glaub halt, was du willst. Dass Jesus eigentlich mich herausfordert, ihm trotzdem von ihm zu erzählen. Und was ich in dem Rahmen mir auch überlegt habe oder was ich mich gefragt habe, war, glaubst du, glaub ich, dass das Beste, was deinem Freund, deiner Freundin passieren kann, Jesus ist? Glaubst du, glaub ich, dass das Beste, was deinen Freunden, deiner Familie, deinen Bekannten passieren kann, deinen Kollegen, Jesus ist? Und das ist schon eine Herausforderung für mich, ob ich das ohne Wenn und Aber akzeptieren kann. Ich habe nämlich eine Kollegin, also ich arbeite in einer christlichen Firma, deswegen ist manche Sachen einfacher für mich, weil jeder weiß, dass ich in einer christlichen Sache arbeite. Deswegen fallen die Gespräche ein bisschen einfacher. Aber ich habe eine Kollegin, für die einfach die Antwort immer ist, Jesus auf alles. Also jemand hat ein Problem und ihre Reaktion ist, er oder sie braucht Jesus. Und ich erzähle ihr irgendwas und dann, oder ich hatte jemanden einen Anruf gehabt, der ein Problem hat und ich erzähle das, dann sagt sie, ja, der braucht Jesus. Und dann bin ich, also im Prinzip stimme ich ihr ja zu, aber ich denke immer, aber der hat doch die und die Probleme oder der muss doch das und das noch machen oder das und das hilft ihm doch nicht. Und ich sage, nee, er braucht Jesus oder sie braucht Jesus. Und das fordert mich oft heraus, so zu denken, weil eigentlich stimmt's ja, also für mich stimmt's so. Überlegt euch mal für euch, ob ihr wirklich glaubt, dass Jesus die Antwort ist. Und ist es wirklich so? Ist Jesus wirklich die Antwort bei Familienproblemen? Kann da Jesus die Antwort sein? Kann Jesus heute noch Wunder tun, wie wir gesungen haben? Kann er was verändern heute noch? Lebt er heute noch, was wir in Ostern ja auch verkünden? Wenn es so ist, dann hat es Konsequenzen für mich und auch für euch. Dann ist wirklich das Beste für meine Umgebung, wenn ich ihnen von Jesus erzähle. Und wenn sie von ihm hören. Und egal, was sie jetzt glauben oder was sie auch nicht glauben. Also mich über den Toleranz ein bisschen hinwegsetzen, sie jetzt nicht mit drauf einprügeln und sagen, das musst du jetzt morgen glauben, sondern einfach ihnen auch das zu verkünden. Und ich habe mal, habe ich mich an einen Witz erinnert. Und zwar im Kindergottesdienst, also das, was wir so nebendran machen mit den Kids, wo die Kinder so für sich ein eigenes Programm haben. Da hat die Verantwortliche etwas beschrieben und wollte, dass die Kinder das raten. Und sie hat dann gesagt, es ist relativ klein, es klettert auf Bäumen herum, hat einen langen Schwanz und liebt Nüsse. Was ist das? Und die Kinder haben sich überlegt und dann sagt ein Kind, ich weiß, dass die richtige Antwort Jesus ist. Aber eigentlich denke ich, dass es ein Eichhörnchen ist. Also offensichtlich haben die das so gelebt, dass die Antwort auf alles Jesus ist. Aber das fand ich auch sehr bezeichnend. Also kann Jesus die Antwort auf alles sein? Und Paulus war überzeugt davon, dass Jesus das Beste ist, was den Menschen passieren kann. In Athen und eben ganz Kleinasien, in Griechenland, ist das Beste, was die Menschen bekommen können. Und er nahm diese Herausforderung von Jesus, in alle Welt zu gehen oder den Völkern von Jesus zu erzählen, sehr ernst. Und er überlegte sich immer wieder, wie er die Menschen im Römischen Reich und besonders eben auch jetzt im philosophischen, religiösen Athen von Jesus erzählen konnte. Und da lesen wir jetzt ein bisschen was aus der Bibel vor, oder ich lese euch das vor, das habe ich jetzt auf der Folie, ich hoffe, dass ich es groß genug eingeplant habe. Und zwar aus der Apostelgeschichte Kapitel 17, ab Vers 17. Und darum geht es nämlich eigentlich heute. Nächste. Mag er nicht. Okay, dann müsst ihr mir leider zuhören. Ich hoffe, dass ich das gut hinkriege. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und den Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren. Außerdem predigte er an jedem Tag auf den Marktplatz zu den Menschen, die gerade vorbeikamen. Bei einer solchen Gelegenheit kam es zu einem Streitgespräch mit einigen Philosophen, und zwar mit Epikurern und Stoikern. Einige von ihnen meinten, dieser Mann ist doch ein Schwätzer. Andere sagten, er scheint von fremden Göttern zu erzählen. Denn Paulus hatte von Jesus und seiner Auferstehung gesprochen. Weil die Philosophen mehr über die neue Lehre erfahren wollten, nahmen sie den Apostel mit vor den Areopag, den Gerichtshof von Athen. Was wir von dir hören, ist alles neu und fremd für uns, erklärten sie Paulus. Wir möchten gerne mehr davon wissen. Denn sowohl die Athener als auch die Fremden in dieser Stadt beschäftigten sich am liebsten damit, Neuigkeiten zu erfahren und weiterzuerzählen. Darum ging es den Athenern. Also Paulus wird eingeladen, in einen Kreis von Menschen zu treten, zu dem er selbst nicht dazugehört. Er kam an einen Ort, an dem er eigentlich keinen Zugang hat. Also Areopag, da waren die Philosophen, die schon bekannt waren, oder auch die Gerichtsverhandlungen sind da durchgeführt worden. Also Klaus hat ja schon einiges erzählt, was das ist. Aber da kann man nicht so einfach hingehen. Also sich da hinstellen und sagen, so, ich erzähle euch jetzt mal, was ich so auf dem Herzen habe. Dort konnte er nur wegen dieser Einladung, die er von den Philosophen gekriegt hat, von den Athenern bekommen hat, von dem reden, was er glaubt. Nur deswegen konnte er von Jesus erzählen. Das war eine einmalige Gelegenheit für Athen. Ist euch das schon mal passiert? Also nicht, dass ihr auf den Areopag eingeladen wurdet, aber dass Leute euch auf euch zukamen und gefragt haben, wer ist Jesus oder was glaubst du da eigentlich? Und einfach nur aus dem Grund, was ihr gesagt habt oder wie ihr euren Glauben lebt. Dass Leute einfach euch eingeladen haben, ihnen von Jesus zu erzählen. Dass ihr die Möglichkeit habt, ihr könnt ihnen von Jesus erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Und das ist für mich immer das Beste, wenn Leute mich fragen und dann ich dadurch einfach eine Möglichkeit habe, da was weiter zu erzählen, weil die wollen es dann wissen. Das ist immer noch besser, als wenn ich jetzt zum Peter gehen würde und sage, erzähl dir jetzt mal was, was ich gestern erlebt habe, und es interessiert ihn keinen Meter. Anstatt, dass er mich fragt, wie war dein Tag gestern, dann ist er auch offen für mich. Also von dem her ist es immer ganz cool, wenn Leute auf mich oder auf euch zugehen und fragen. Deswegen ist es immer ganz cool, wenn wir unseren Glauben aktiv leben und so wie Paulus auch nicht von schweigen. Genau. Und eben Paulus wurde auf den Areopag eingeladen und er konnte den Menschen von Jesus erzählen. Aber auch erst, nachdem er tagelang gepredigt hatte und sich die Athener auch unter anderem lustig über ihn gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitgekriegt habt, aber er hielt durch und ließ sich nicht entmutigen. Weil ich habe das früher immer überlesen. Ich habe immer gedacht, cool, Paulus kommt nach Athen, wird auf den Areopag eingeladen und darf von Jesus erzählen. Yeah, super. Der hat's gut. Und dann habe ich mir gefragt, warum passiert es mir nicht? Ich gehe nach Augsburg, keiner lädt mich ein, auf dem Rathausplatz was zu sagen. Das ist halt Paulus, habe ich immer gedacht. Aber ich habe immer den Anfang überlesen, dass er eigentlich aktiv war. Dass er sich auch dem Spott der Leute ausgesetzt hat. Oder dass er auch einfach davon erzählt hat, bevor er überhaupt dahin kam, dass er da gepredigt hat. Und das überlese ich immer. Und ich denke dann immer, cool, wäre eigentlich super, wenn es auch bei mir so wäre. Und auch andere, ich weiß nicht, ob es euch so geht, wenn ihr die Bibel lest und von Mose lest oder David oder Gideon oder wie sie alle heißen, dass ihr denkt, oh, wäre cool, wenn ich das auch hätte. Und zwar am besten sofort. Und wir überlesen immer gerne, dass eigentlich bis sie zu diesen Helden Gottes wurden, eigentlich Jahre ins Land gezogen sind oder viele Entbehrungen oder viele Sachen durchmachen mussten. Und ich hätte es meistens gern sofort, ohne diese Entbehrung, aber die Bibel oder Gott funktioniert da ein bisschen anders. Und auch bei Paulus habe ich das oft nicht wahrgenommen, dass er sich eben engagiert hat und dass er auch vorher gepredigt hat. Und deswegen ist es für mich auch mal schwer gewesen, mit ihm umzugehen. Ich fand ihn immer ein bisschen arrogant, weil er war ein gelehrter, weiser Mann. Er hat verschiedene Sprachen gesprochen, kannte sich in Religion und Philosophie aus. Er war sehr von sich selbst eingenommen. So geht's mir. Ich weiß nicht, wie es mit euch mit Paulus geht, wenn er so die Apostelgeschichte oder die Briefe liest. Er hat öfters mal so von sich gesagt, ich wollt ihr wert wie ich und so. Und da hatte ich immer so ein bisschen meinen Stress damit, weil ich gedacht habe, mei, komm ein bisschen runter, sei ein bisschen normal. Und hatte mit manchen Sachen, selbst wenn die Sachen, die er gesagt hat, wahr waren, ein Problem mit ihm. Bis ich eben angefangen habe, so auch zwischen den Zeilen zu lesen oder auch Paulus zuzugestehen, dass er auch nur ein Mensch ist, mit Stärken und Schwächen. Genauso wie ich vielleicht manchmal arrogant rüberkomme. Oder anders bin, überheblich oder andere Probleme habe, was Leute nerven, war das eben auch bei Paulus so. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie Paulus sich wohl gefühlt haben könnte im Vorfeld zu dieser Rede auf dem Areopag. Und ich habe mir dazu eine kleine Geschichte ausgedacht, die ich euch jetzt einfach mal vorlese, die darum geht, wie Paulus praktisch vor dem Areopag, also vor dieser Zeitpunkt des Areopag gedacht haben könnte. Warum hatte er, Paulus, Athen dann als Treffpunkt gewählt? Doch nicht nur, weil es der erste große und berühmte Ort auf seinem Weg war. Hatte er nicht davon geträumt, diese Hochburg für Jesus zu gewinnen? Warum verzweifelte er schon daran, ehe er auch nur den ersten Versuch gemacht hatte? Paulus barg das Gesicht in seinen Händen und betete lange in seinem Herzen. Aber es war, als ob sein Herr völlig verstummt sei. Er fühlte sich so einsam wie noch nie in seinem Leben. Hier kannte er keinen, der auch an Jesus glaubte. Was sollte er mit all den Säulen, Statuen und Tempeln anfangen, in denen der Mensch sich eigentlich nur selbst verherrlichte? Was sollte er mit dem Geschwätz in den Philosophenschulen anfangen, wo eine einzige witzige Redewendung den Sieg über die einfachsten Wahrheiten davontrug? Er war es leid, die Athener sich streiten, applaudieren und lachen zu sehen. Jeder Neuigkeit liefen sie gierig hinterher. Aber niemand schien Zeit zu haben für das eine, wahrhaft Neue, eine Nachricht, die ihr Leben positiv verändern konnte. Paulus wusste noch nicht einmal, wo er zu ihnen sprechen konnte. Aber trotzdem fing er an, eine Rede zu entwerfen, die in das Ohr und das Herz dieser verwöhnten Athener dringen sollte. Paulus ließ sich nicht mehr von seinen Zweifeln verwirren. Er hatte einen Plan und ein Ziel. Und dann wurde Paulus, der keine Ahnung hatte, wo er zu den Athenern reden sollte, eingeladen, auf den Areopag zu reden. Und er war vorbereitet. Er wusste, was er sagen wollte und womit er die Herzen der Athener erreichen wollte. So kann es zusammengefasst sein, wie es in Paulus aussah. Auch er kämpfte mit Zweifel, Einsamkeit und Ängsten. Und so diese Vorstellung hilft mir ein bisschen, dass Paulus menschlicher für mich wird, weil ich merke ja selbst, wie ich mich jetzt einmal für die Predigt vorbereitet habe, oder auch Klaus bereitet sich für seine Predigten vor, oder ihr bereitet euch auf andere Sachen vor, seid nervös und so weiter. Und das kommt in der Apostelgeschichte ja nie drin vor, wie die Leute sich so groß fühlen. Aber das macht ihn mir sympathisch, so mir zu überlegen, wie er vielleicht damit gekämpft hat. Und dann war er auf dem Areopag, und da lesen wir dann weiter ab Vers 22, und da das nicht geht, muss ich euch das wieder vorlesen. Also da war er jetzt oben. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn ich habe in eurer Stadt viele Heiligtümer gesehen. Auf einem Altar stand dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche ich. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Er, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist, er hat den einen Menschen geschaffen, von dem alle Völker auf der ganzen Erde abstammen. Er hat auch bestimmt, wie lange und wo jeder Einzelne von ihnen leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn alleine leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Weil wir nun von Gott abstammen, ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Statuen aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten. Diese sind doch nur Gebilde unserer Kunst und unserer Vorstellungen. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen durch den einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Das hat Gott bewiesen, indem er ihn von den Toten auferweckte. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen einige zu spotten. Andere aber meinten, darüber wollen wir später noch mehr hören. Paulus verließ jetzt die Versammlung. Einige Leute, die durch seine Rede zu glauben begonnen hatten, gingen mit ihm. Darunter Dionysius, ein Mitglied des Hohen Rates, eine Frau, die Damaris hieß, und manche andere. Soweit die Geschichte und auch das Ende. Und zwar, das gefällt mir so gut an der Geschichte oder an dem, was Paulus da gesagt hat auf dem Areopag. Paulus redete in der Sprache der Athener und bediente sich Beispiele aus ihrem Umfeld und aus ihrem Leben, aus ihrer Stadt. Er redete von was, was sie kannten. Und er nahm ihm als Beispiel die Statue für den unbekannten Gott und nahm das als Aufhänger. Fand ich schon immer sehr kreativ. Er tauchte einfach in die Welt der Athener ein und ging auf sie ein. Er sagt nicht, hört auf mit den Götzenbildern oder so, sondern nahm sich eine Sache raus und hat darüber erzählt. Er beschrieb den Athenern Jesus als den unbekannten Gott. Es war für ihn einfach klar, dass das machbar ist sozusagen. Er hat nicht alles verurteilt, auch den unbekannten Gott, sondern hat diese Sache genommen und hat ihnen von Jesus erzählt. Er ging auf sie ein. Er hat sich auf ihren Level runtergelassen oder hoch, ne, das ist ohne Wertung, er hat sich einfach auf ihren Level begeben. Da gibt es einen Bibelvers auch wieder dazu, in Anlehnung, 1. Korinther Brief, Kapitel 19, da steht, dem Juden ein Jude, dem Heiden ein Heide, sozusagen. Also Paulus wurde den Athenern ein Athener. Die Frage ist, was werden wir den Freunden sozusagen, die wir haben? Wir müssen nämlich auf unser Gegenüber eingehen und nicht nur unser eigenes Ding machen. Paulus ging auf seinen Reisen immer auf die Menschen ein. Also wenn er jetzt durch die Türkei, also Kleinasien, Griechenland gereist ist, hat er immer sich überlegt, wie kann er auf die Menschen eingehen. Er hat nie die Wahrheit in den Geschichten verändert. Aber er hat die Geschichte verändert. Und er hat den Aufhänger verändert. Er war, wenn er mit Juden zusammengekommen ist, war er ihnen ein Jude. Wenn er mit Heiden sozusagen, die nicht an Gott geglaubt haben, zusammengekommen ist, war er ihnen ein Heide und hat auf ihrem Niveau das, was sie verstehen konnten, gesprochen. Und er war da immer sehr kreativ. Also wir haben da echt Freiheit auch zu überlegen, was wir machen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, die hat dann das Beispiel gebracht, wenn du World of Warcraft spielst, dann kannst du auch mit dem Beispiel World of Warcraft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Personality-Spiel im Internet oder im Computer, könnt ihr auch darauf eingehen. Sozusagen. Also alles, was euch wichtig ist oder wo ihr Leuten begegnet, auch nehmen, wie jetzt Paulus den unbekannten Gott zu nehmen, wo er sich überlegt hat, was kann ich machen, könnt ihr genauso tun. Und Gott wird euch da auch Kreativität geben. Aber die Herausforderung an uns ist, haben wir überhaupt den Mut aufzustehen und von unserem Glauben zu erzählen? Machen wir uns auch Gedanken, also die Mühe, wie wir es tun können, beziehungsweise reden wir überhaupt darüber? Oder reden wir nur über die Sachen oder reden wir Sachen nach, die wir gehört haben, ohne auf die jeweilige Situation unseres Gegenübers einzugehen. Also nehmt euren Gegenüber ernst. Das ist das, was ich auch mitnehme für mich. Also wenn Leute oder Freunde von euch fragen, was ihr am Sonntagmorgen macht, sagt ihr dann, ich gehe in die Church Zone oder sagt ihr, ich gehe frühstücken. Weil es stimmt ja beides. Weil frühstücken könnt ihr hier auch. Und da ist immer die Frage, ob ich bereit bin, Kritik einzustecken, wenn wir darüber reden. Vor allem in der Zeit, wo die Einstellung wirklich vorherrscht, jeder soll glauben, was ihn glücklich macht. Und lass mich bloß in Ruhe. Kann man eben oft auf Gleichgültigkeit stoßen oder auch auf Ablehnung. Und da ist echt die Frage, ob wir bereit dazu sind. Also ich habe damals als Jugendlicher, war glaube ich 16, 17, war es so, dass ich in einem christlichen Jugendkreis war, wo wir uns vor jeden Freitagabend getroffen haben. Und wie ich dann abends heimkam, hat ein Familienmitglied meiner Familie immer Halleluja geschrien und so einmal in die Hände geklatscht, um mich zu verarschen, sage ich mal. Das ist nur 2-3 Mal passiert, aber es war am Anfang sehr hart. Also ich bin praktisch heimgekommen und dann hat sich meine Familie praktisch lustig drüber gemacht, was ich da tue. Ich habe nur immer was gesagt. Nur die Tatsache allein, dass ich in einer christlichen Gruppe war, hat ja schon dazu geführt, dass ich Ablehnung oder halt Spott geerntet haben. Und das wird passieren. Aber die Frage ist da auch, ob wir bereit sind, das zu akzeptieren. Und eben auch die Frage ist, wie ich am Anfang gesagt habe, glaube ich wirklich, dass Jesus das Beste ist, was mir passiert, was bei mir passieren kann, dass er die Antwort auf meine Fragen hat, auf meine Probleme hat, dass er mir da durchhilft oder auch meinen Freunden oder nicht. Und das kann einem Halt geben. Und gerade wir im Projekt X wollen eben auch in der Sprache und in der Art unserer Generation leben und reden. Aber wir wollen uns nicht verstellen, sondern eben in unserem Lifestyle, sagen wir ja, dem Beispiel Jesu folgen und da auch unseren Freunden einfach weiter sagen, woran wir glauben, weil wir glauben, dass Jesus das Beste ist für sie und für uns. Und das ist auch ein Teil von unserem sogenannten Mission Statement sozusagen, dass wir einfach in unserem Lifestyle, so wie wir sind, so wie du bist, Jesus nachfolgen können. Und deshalb habt einfach den Mut, aufzustehen oder dazu zu stehen, was ihr glaubt und macht. Und ich möchte euch auch die Gelegenheit oder möchte euch den Mut machen, wenn ihr die Gelegenheit habt, auf euren eigenen Areopag zu gehen. Also wenn ihr irgendwann mal eingeladen werdet, zu reden, auf eure Art und Weise von Jesus zu erzählen. Nicht wie ich es jetzt gemacht habe oder wie Klaus es macht, sondern einfach zu überlegen, wie liegt es mir? Ist es einfach ein anderer? Wir haben im Oktober ein Theaterstück, der spielt gern Theater vor und erzählt auf die Art und Weise von Jesus. Anderer singt gerne. Weil ich rede einfach anders über Jesus als ein Klaus oder ein Jens oder ein Peter. Aber was ich immer wieder neu lernen kann von Paulus, von dieser Geschichte, ist, den Mut zu haben, dazu zu stehen und auch die Gewissheit zu haben, dass Jesus die Antwort ist. Und was mich auch immer wieder beruhigt, ist, dass es nicht nur an meinen eigenen Möglichkeiten liegt. Also Paulus hat seinen Teil getan, aber die Athener haben ihn eingeladen. Da hat er keinen Einfluss drauf gehabt. Das haben wir auch nicht. Auf die anderen haben wir keinen Einfluss. Aber da kann Gott was tun. Und das erleichtert einen auch. Weil man nicht auf seine eigene Kraft bauen kann, sondern eben auf das, was Gott machen kann. Und als letzte Erleichterung so ein bisschen, weil man denkt ja immer, man muss allen von Jesus erzählen und alle müssen mir nachfolgen, alle müssen das glauben. Es ist in Vers 34 wird gesagt, dass einige Leute, die durch seine Rede zu glauben begonnen hatten, mit ihm gingen. Waren nicht alle. Es waren einige. Also das hat mich auch immer ein bisschen entspannt, sozusagen. Dass ich nicht morgen erfolgreich mein ganzes Umfeld Jesus folgen muss. Aber ich muss den Mut haben, was von Jesus zu erzählen. Und nehmt das mit nach Hause. Überlegt euch, ist Jesus wirklich das Beste, was euch in eurem Leben passiert ist? Und könnte es vielleicht dann sein, dass Jesus das Beste ist, auch für eure Freunde? Und teilt es mit denen. Und habt den Mut, das zu machen. Ja. Ich bete noch zum Schluss. Und dann... Ja, ich danke dir für die Bibel, für die Apostelgeschichte, wo so viel drüber drinsteht, wie du durch Paulus, durch Petrus, durch die anderen Leute gewirkt hast, die an Jesus glauben. Und ich danke dir dafür, dass wir das als Beispiel für unser eigenes Leben nehmen können, weil die waren genauso normale Menschen wie wir auch, mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihren Herausforderungen. Und ich möchte einmal darum bitten, dass wir in unserem eigenen Leben erfahren, dass du, Jesus, das Beste bist, was uns passieren kann, dass du das Beste bist, was auch unseren Freunden passieren kann. Und lass uns lernen, mit dieser Herausforderung umzugehen. Auch das zu leben. Und ich bete einfach darum, dass du uns den Mut gibst, dass du uns die Gelegenheit gibst, auch von dir zu erzählen. Und dass wir auch in unserem eigenen Leben einfach Erfahrungen machen mit dir, dass du unser Leben so veränderst, dass wir erleben, dass du wirklich das Beste bist, was in unserem Leben, was in meinem Leben passieren kann. Dass du das Beste bist, was in meinem Leben passieren kann. Und ich bete darum, dass wir das erleben die nächste Woche. Dass wir tagtäglich einfach erleben, dass du lebendig bist, dass du an Ostern eben wirklich auferstanden bist, dass du lebst, dass du aktiv bist, dass du in unserem heutigen Leben noch eine Rolle spielst. Und hilf uns, das einfach auch zu verkünden, weiterzugeben, wie du es von uns willst, wie du uns herausgefordert hast, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Aber hilf uns damit, uns auseinanderzusetzen und auch zu einer Antwort für uns zu kommen. Und ich bete einfach darum, dass wir dir begegnen die Woche, dass du da bist und dass wir einfach merken, dass du das Beste bist, was es geben kann. In deinem Namen, Jesus. Amen.